Also ich habe mal wieder ein Lieblingsauto mitgebracht. Das ist ja schon ein stehender Witz. Der stehende Witz wird erweitert dadurch, dass es eben am Björnsen ist heute und nicht Scherbart. Die kleine Geschichte, die ich jetzt daraus rausgesucht habe, wenn ich mal diese Zeichen wiederfinde, da ist es auch schon, spielt in Oslo, in Norwegen. Und der Rest wird eben selbsterklärend. Was es dann so mit Blickwinkel, Blickwinkelkosmetik und vielleicht auch uns zu tun hat, das überlasse ich jedem Einzelnen selber. Am Tag danach ging ich aufs Sozialamt. Für sowas bin ich einfach nicht geschaffen. Einerseits habe ich nie gern gebettelt, andererseits kann ich nicht mit den Zynikern umgehen, die oft solche Ämter bevölkern. Aus diesem Grund habe ich wenig Erfahrung mit Oslos Sozialämtern. Was eigentlich seltsam war, wo ich doch so viele wirkliche Experten im Spiel um kommunale Kronen und Öre kannte. Ich umgab mich mit Menschen, die sich einen soliden Monatslohn und Deckung aller Ausgaben erlabern konnten. Diese Leute brauchten bloß etwas Speed einzuwerfen, die Sozialheimis in Grund und Boden quatschen und erst aufhören, wenn der oder die Betreffende gerade darum flehte, den Scheck mit der Post schicken zu dürfen. Ich gehe nur mit dem größtmöglichsten Unlust den reaktionären Kräften in Norwegen zur Hand, aber es ist eine verdammte Tatsache, dass man nichts auf einem Sozialamt zu suchen hat, wenn man nicht über ein treffsicheres Mundwerk verfügt. Nun gut, ich quälte mich also die Treppen des großen weißen Sahnekuchens hinauf und fand es überhaupt nicht witzig. Es war nicht daran zu denken, dass ich auch den Fahrstuhl nehmen könne, das habe ich mir schon vor Monaten abgewöhnen müssen. Ich zwang mich weiter. Kohle? Zuerst Kohle. Ohne Kohle hast du dich selber anzubieten. Und ich hatte das Gefühl, ich selber würde im winterkalten Norwegen nicht ausreichen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich noch mehr Pech mit der Wahl meiner Sachbearbeiterin haben könnte. Aber man weiß ja nie. Ein so großes Büro konnte sicher noch ein größeres Arschloch beinhalten. Noch bevor wir ein Wort gewechselt hatten, wurde mir klar, dass es nicht leicht sein würde. Ein riesiges Frauenzimmer von ungefähr 1,90 Meter schwirrte wie eine Furie hinter der Schranke herum, wobei sie entweder ihre Kollegen anpöbelte oder einen armen Teufel, der vor mir in der Schlange stand, die Mütze auf echte Proletarierart in der Hand, eiskalte Blicke zuwarf. Er wandte mir den Rücken zu, aber ich konnte seinen Gesichtsausdruck genau. Ich erlebte nicht zum ersten Mal, dass Menschen wie Hunde behandelt wurden. Ich weiß nicht, was er Schreckliches verbrochen hatte. Vermutlich war er aus unfeinen Gründen pleite. Als sie mich erblickte, besserte sich die Situation für den Armen ein bisschen, denn nicht einmal dieses enorme Weib konnte zwei erwachsene Männer auf einmal einfrieren. Vor allem nicht, wenn sie gleichzeitig ihre Peitschenstimme behalten wollte, mit der sie die anderen Sachbearbeiterinnen oder was sie sonst waren, erzählte, wo Bartel den Most holte. Offenbar schien sie mich sofort für ein attraktives Objekt zu halten. Blauen Eisklumpen zu jeder Seite ihrer Nase. Einer reflektierte das Licht des zögernden Frühlingtags so stark, dass ich es bis in die Eier spürte. Ich trat an die Schranke und leierte meinen Namen herunter. Eine junge Frau, die tatsächlich mitten in dem ganzen Elend noch ein Lächeln hervorzaubern konnte, war die Rezeption dieses Irrenhaus. Sie war süß und ich hätte sie am liebsten bei der Hand genommen, um mit ihr augenblicklich ins erstbeste Büro zu wandeln und dort bei einer Tasse Kaffee und ein paar Schecks mein Bankrott in aller Ruhe zu diskutieren. Doch ich war kein Märchenheld und sie keine Königstochter. Ein Sozialamt bietet überhaupt nur wenig Gelegenheit für romantische Abenteuer. Frau Groß und Fies musste sich natürlich mit ihrem widerlichen Realismus einmischen. Das hatte ich zwar erwartet, es war aber trotzdem ein Schock. Wer sind Sie? Haben Sie einen Termin? Zwei korrekte Fragen. Aber mir gefiel der Tonfall nicht so ganz. Sie erinnerte mich an einen halbwilden Wachhund, der hinter einem Zaun herumkläfft. Ich sagte meinen Namen. Ich habe heute früh angerufen. Das ist fantastisch. Und dann glauben Sie, Sie können heute noch einen Termin bekommen? Das wurde mir gesagt. Wie? Mit wem haben Sie gesprochen? Sie blickte sich. kriegerisch um. Die Betreffende hat sich nicht vorgestellt, sagte ich. Ich hatte die Stimme meiner Traumfrau hinter der Schranke zwar erkannt, hatte mich aber nie zum Denunzieren hingezogen gefühlt. Außerdem wollte ich ein bisschen Sympathie auf ihr Herzenskonto einzahlen. Wer konnte denn wissen, ob sie nicht irgendwann in einer witzigeren Umgebung wiedersehen würde? Im Hot House zum Beispiel dem Jazzmecker der Sozialarbeiter. Oder am Fjord, an einem glühend heißen Sommertag, flatternde Schmetterlinge in der Luft, eine nussbraune Frauenbrust, die herrlich unsynchron mit dem Meer um die Wette wogte. Man weiß so wenig. Man muss sich eine lichte Zukunft verdienen. Ausfüllen! Die andere riss mich militant aus meinen Tagträumen. Ich erwachte stehenden Fußes mit einem Formular in der schönen Hand. Sie marschierte schnaubend in ein Büro. Eine Tür wurde zugeknallt. Ist die Chefin immer so, wenn sie ihre Tage hat? Fragte ich die Namenlose. Danke, sagte sie leise, so dass nur ich es hören konnte. Das Schicksal hat eine bunt gewürfelte Bande zusammengetrommelt. Im Wartezimmer erkannte ich ein paar alte Speedfreaks, die auf ihren Plastikstühlen zitterten, vertieft in eifrige einseitige Konversation mit einem Schnüffler aus der Övrigort, der sich kaum ein Wort abquälen konnte. Und mitten in diesem Dopsumpf saß die verschüchterte Frau Hansen und die Witwe Olsen, Vertreterin der alten Schule, die sich noch an die Abendkasse erinnern konnten und die sich die ganze Woche vor dieser Begegnung mit denen gefürchtet hatten, die am besten über das Leben anderer Bescheid wissen. Die alten Mädels hatten sich ihre Handtaschen auf den Schoß gestellt, starrten vor sich hin, vielleicht philosophierten sie ein bisschen über Jesus Worte, über die Sanftmütigen und alle himmlischen Leckerbissen, die sie erwarteten. Mitten im Raum lief ein Verrückter im Kreis und murmelte Beschwörungen. Er trug viel zu kurze Hosen und einen Mantel, der sich bis zum jüngsten Gericht und länger interessante Anekdoten über seine diversen Besitzer hätte erzählen können. Weiter entfernt saßen drei, vier Frauen vor der Straße und rissen Schwanzwitze, während sie Wagenladungen von Filterzigaretten pafften und das raue Lachen von sich gaben, das nur echte Nutten hinkriegen. Die Braven waren natürlich auch vertreten. Sie hatten ihren Nationalfeiertagsputz angelegt, damit niemand sie für die Sorte hielt, die ihre Almosen spontan Streiks versäuft. Ein angespanntes Paar in den 30ern hatte sogar den Erben mitgebracht. Sie hofften wohl, dass der Anblick des kleinen Kerls ihre Sache stärken, das Sachbearbeiterherz schmelzen und die Krone ins Rollen bringen würde. Von der ganzen Elendsbande bedauerte ich sie am meisten, da klar war, dass ihr Plan in den Teich gehen würde. Der Knilch hatte nämlich gerade einen verdammt schlechten Tag. Er heulte und brüllte, füllte sich auf wie ein mittlerer Hundezwinger und sein Äußeres sprach auch nicht gerade für ihn. Eine schlaffe Ruhe überkam mich, als ich mich setzte. Ich wusste mich in guter Gesellschaft, wusste, dass mein Schicksal und mein Leben diesen Menschen restlos Schnurz waren und dass gerade in diesem Desinteresse eine stillschweigende Solidarität lag. Nicht die Solidarität, die sich durch Schulterklopfen und Händeschütteln zeigte und durch wehende Flaggen und Fahnen zum Ausdruck kommt. Nein, die Solidarität der Sozialamtskundschaft tritt leise ein. Sie beruht ganz darauf, andere Notleidende in Frieden zu lassen. Wenn ich dieses blödsinnige Formular ausfüllte, konnte ich allerlei Wissen über diese Solidarität sammeln. Ein junger Mann zum Beispiel, in dessen Augen unverschleiert Paranoia lag, verlässt den Fahrstuhl und geht auf die Schranke zu. Er hat Angst. Himmel, was für eine Angst! Meine Liebste vom Strand und Hothaus ist leider gerade nicht da. Ein anderes Frauenzimmer tritt hinzu. Der Mann schwankt nervös hin und her, während er so gut wie möglich zu erklären versucht, was er hier zu suchen hat an einem Mittwochvormittag mitten im März. Wie wir alle, die wir vorhin dort gestanden haben, hat er natürlich gar kein Interesse daran, dass sein Fall in aller Öffentlichkeit diskutiert wird. Nun, er steht also da und murmelt und seufzt, bis die Dame den letzten Rest ihrer geringen Geduld verliert und losbrüllt, worauf sogar der Verrückte in seinem Rundtanz innehält und sich interessiert in der Welt der Wirklichkeit umschaut. Aber Himmel, Herrgott, Mensch, Sie können doch nicht im Ernst einbilden, dass Sie hier vom Knast einfach rüberkommen und dann sofort einen Termin kriegen. Hätte ich den Boden für den Mann öffnen können, so hätte ich es gerne getan und wäre mit dem größten Vergnügen mit ihm in eine neue und bessere Welt versunken, voll Diskretion und leicht erworbenen Tausendern. Doch ich konnte nichts anderes tun, als mir heimlich zu schwören, dass ich sein streifes Reptilienlächeln nie vergessen und dass ich ihm eines Tages als einen der vielen Helden des Alltags präsentieren würde. Er starb nämlich nicht vor Scham. Ich selber legte ein überzeugendes Beispiel für beherrschtes Auftreten an den Tag. Ich widerstand dem schier unerträglichen Drang, diese Person mit solcher Wut aus dem Fenster zu schleudern, dass Haar und Lass nur so stoben. Anderen, vom Feiertagsverein über die Nutten bis zu den Narco-Fans, waren augenblicklich sehr damit beschäftigt, nichts gehört zu haben. Wände und Decke wurden ausgiebig studiert. Man blätterte in ausgelegtem Propagandamaterial über nicht existierende Jobs. Den Schnüfflern überkam plötzlich ein Interesse für seine ausgelatschten Gummischuhe. Doch sobald der Ex-Knacki mit den abgenagten Nerven den Raum verlassen hatte, richteten sich ein Dutzend Blicke auf die alte Kuh hinter der Schranke. Und wer nicht als Sozialarbeiterin geboren war, wäre vor unserer kollektiven Verachtung augenblicklich getötet worden. Wir waren zu pleite, um so nahe bei den Geldsäcken zu rebellieren. Wir waren zum Betteln gekommen und so konnten wir uns leider keine Revolution leisten. Jedenfalls nicht, solange man uns nicht klar und deutlich Nein gesagt hatte. Es ist so nicht anders, wenn man ein armes Schwein ist. Das ruiniert Ehre und Gewissen. Wir konnten dieser Möwenfotze nur unsere Blicke entgegensetzen und das taten wir nach besten Kräften. Nach 2-3 Stunden kam ich in die Reihe. Ich hatte ja schon kapiert, dass auch dieser Tag mir nicht meinen endgültigen Durchbruch zum Glücksjäger bescheren würde und deshalb war ich auch nicht sonderlich verwundert, als unsere spezielle Freundin mich holte. Sie sagte kein Wort, ihr rechter Zeigefinger wies einen Moment lang auf mich, dann nahm er blitzschnell die Form eines Fleischerhakens an. Ich folgte ihr nicht ganz freiwillig. Ihr Büro sah genau so aus, wie ich mir das vorgestellt hatte. An den Wänden hingen die obligatorisch signierten Kinderzeichnungen. Tante Lone gewidmet. Eine Zeitung lag aufgeschlagen auf dem Schreibtisch und die Tür war von einem einige Jahre alten 8. März-Plakat bedeckt. Ich muss gestehen, dass ich blitzschnell an das Zuhause dieser Lone dachte, denn ich war ganz sicher, dass sie ein Zuhause hatte. Ich versuchte mir vorzustehen, wo der Schrank stand und wer entschieden hatte, ihn just dorthin zu stellen. Und nun zu uns, sagte die Sachbearbeiterin Lohne, traurig und gereizt zugleich. Es ist gar nicht so leicht, ihre Schrift zu entziffern. Nein, erwiderte ich. Aber wo ich schon mal zufällig hier bin, kann ich Ihnen ja behilflich sein. Eins kann ich Ihnen jedenfalls sofort sagen, sie studierte das Formular. Viel können wir für sie nicht tun. Die auch nicht, dachte ich. Und was haben wir denn hier? Sie beugte sich vor und platzierte einen kurzgeschnittenen Fingernagel auf die Rubrik Beruf. Schriftsteller, antwortete ich. Ja, das habe ich schon befürchtet. Sie lächelte. Das ist das Problem. Sie müssen eine Arbeit annehmen. Zum Ersten, sagte ich ruhig, so ruhig wie ich konnte, kann ich Ihnen als Schriftsteller mitteilen, dass der Ausdruck eine Arbeit annehmen in der norwegischen Sprache schon lange aus der Mode gekommen ist. Und zum anderen, Sie können sich doch mindestens arbeitslos melden, meinte sie irritiert. Ohne dass Sie auf dem Arbeitsamt gewesen sind, können wir nichts für Sie tun. Ich dachte, es ist ungesetzlich, sich arbeitslos zu melden, wenn man vollbeschäftigt ist. Ich arbeite an einem Manuskript und es wird noch ein paar Wochen dauern, bis ich dafür einen Vorschuss bekommen kann. Diese Wochen möchte ich überleben und ich bin hier, um den norwegischen Staat zu bitten, dass es mir ermöglicht. Voll beschäftigt, meinen Sie? Ich fürchte, Sie müssen in Zukunft mit Ihrer Schriftstellerei sonntags herumpuzzeln, wie die meisten anderen Künstler. Ich zum Beispiel kenne mehrere, die... Gib mir Essensgeld! Sagte ich. Ich weiß, dass du mir das nicht verweigern kannst. Auf Wohngeld kannst du pfeifen, ich wohne natürlich nämlich nicht. Fahrgeld kannst du auch vergessen, ich fahre lieber schwarz. Und den ganzen anderen Kram, über den du mich eigentlich informieren müsstest, scheiß drauf. Sogar die Kronen, spar die Kronen, bis ein Schleimi kommt und dir hinten reinkriecht. Ich erhob mich. Aber gib mir mein Essensgeld. Ich weiß, dass der Schriftstellerverband einen Solidaritätsfonds hat, regte sie an. Ja, sagte ich. Der Schriftstellerverband hat mir die Fahrt von Hamburg nach Oslo bezahlt Ohne die Engel, die diesen Fonds verwalten, hätte ich nicht herkommen und mich erniedrigen können. Ich ging hinaus und habe meinen Schecks, den die Papiermühle irgendwann ausspucken musste. Nach einer Viertelstunde brachte sie ihn und er erhielt eine recht hübsche Zahl. Einen viel höheren Betrag als die lausigen Kronen, die man fordern kann, um 14 Tage zu essen. Sie lächelte, als sie mir den Scheck gab. Tut mir leid, ich habe einen schlechten Tag. Dieser Beruf ist eben nicht immer leicht, wissen Sie. Unsere auch nicht. Ich nickte der Verrückten zu. Ich nickte dem Verrückten zu, der immer noch im Kreise lief.
Ambulanten heißt der Mensch, der das geschrieben hat, und er lebt noch.